Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Und deswegen möchte ich noch einmal aus dem 5. Buch Mose, aus dem Kapitel 6, das erste Gebot vorlesen. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist, wenn man so will, der Gipfel der letzten Worte von Mose, seine letzte Predigt an das Volk. Und er sagt hier, dass das Volk Israel Gott nicht nur von Herzen lieben soll, sondern dass auch in ihrem Leben sichtbar werden soll, wie sehr sie Gott lieben. Deswegen sagt er hier mit deiner ganzen Kraft. Und ich glaube, das ist attraktiv für uns. Ein Leben mit ganzer Kraft gelebt ist ein Leben mit Leidenschaft. Ein Leben mit einem Ziel, ein Leben, in dem Eifer für eine große Sache da ist. Und hier sagt Mose, hier spricht Gott selbst, liebe mich mit deiner ganzen Kraft. Kennst du die letzten Worte von Jesus, die sich in der Bibel finden? Was sind die letzten Worte von Jesus? Ich habe es gehört, ganz leise. Ja, ich komme bald. Sie wissen nicht, was sie tun, sagt er kurz vor seinem Tod. Ja. Ich komme bald, sagt Jesus in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, Kapitel 22, und er sagt es dreimal, damit es uns auffällt. Er sagt, ich komme bald. Und beim zweiten Mal im Vers 12, im Kapitel 22, sagt er ein bisschen mehr. Er sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Wenn Jesus kommt, dann kommt er, um die zu belohnen, die ihm gedient haben. Um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Und vielleicht hörst du da jetzt heraus, dass wir mit Gott versöhnt werden, dass wir vor Gott gerechtfertigt sind durch die guten Werke, die wir tun, weil wir ja belohnt werden für sie. Aber wir wissen, dass es die Botschaft der Bibel ist, durchgehend, dass wir, wenn wir Gottes Größe und Heiligkeit sehen und dann unsere Sünde, unsere Fehler, unsere Schwäche, unsere Unvollkommenheit uns zu Herzen geht, dass wir zu Gott kommen können, unsere Schuld bekennen und dass er uns vergibt. Und er vergibt uns durch Jesus, der für unsere Schuld gestorben ist, der unsere Strafe, die wir verdient hätten, auf sich nimmt. Jesus stirbt am Kreuz an unserer Stelle. Und wer zu ihm kommt und umkehren möchte und an ihn glaubt, auf ihn vertraut, der empfängt diese Vergebung und diesen Frieden und diesen Lohn. Der Flo hat letzte Woche gesagt, dass jeder Prediger ein Luther-Zitat einbauen muss in seine Predigten. Und ich gehorche ihm gerne. Der Martin Luther hat gesagt, der Mensch wird gerettet alleine durch den Glauben, aber der Glaube bleibt nicht allein. Wir werden gerettet alleine durch den Glauben, alleine indem wir darauf vertrauen, was Jesus für uns getan hat. Aber ein Mensch mit lebendigem Glauben, ein Mensch, der den Heiligen Geist empfängt, dessen Leben wird voll sein mit guten Werken. Der Glaube bleibt nicht allein. Und darum geht es heute in diesem Gleichnis, das wir gehört haben, aus dem Matthäus 25. Die Jugendlichen waren dieses Wochenende in Reute und sind wahrscheinlich noch immer dort. Und die Teenager sind heute hier bei uns im Gottesdienst. Es gibt heute, glaube ich, keinen Teenie-Gottesdienst. Schön, dass ihr hier seid. Ein paar sind es dann doch. Und deswegen möchte ich kurz umreißen, wo wir gerade stehen in unseren Predigten. Wir sind am Ende des Matthäus-Evangeliums. Zu Ostern werden wir zur Kreuzigung und zur Auferstehung von Jesus kommen. Und hier sehen wir Jesus mit seinen Jüngern. Es ist der Mittwoch, also zwei Tage bevor Jesus gekreuzigt wird. Und Jesus spricht mit seinen Jüngern und er hat ihnen gesagt, ich werde von euch gehen, ich werde euch alleine lassen und ich werde wiederkommen. Und sie sind natürlich verunsichert und sie stellen ihm eine Frage, sie sagen, wann kommst du wieder? Und Jesus sagt, niemand kennt den Tag oder die Stunde, an der ich wiederkomme, außer der Vater im Himmel. Das heißt, ihr könnt den Tag nicht wissen, an dem ich komme, aber seid alle Zeit bereit. Rechnet ständig damit, dass ich wiederkomme. Und das ist auch genau unsere Situation heute, 2000 Jahre später. Jesus ist noch nicht gekommen. Er sagt dreimal, ich komme bald. Und wir sollen bereit sein für sein Kommen. Und damit wir wissen, wie so ein Leben aussieht, das bereit ist, erzählt Jesus vier Geschichten, vier Gleichnisse. Und dieses Gleichnis von dem Herrn und den drei Knechten ist das dritte. Und das wollen wir uns jetzt ansehen. Der Bernie hat es uns vorgelesen. Wenn du noch mitschauen möchtest, findest du es im Matthäusevangelium 25 in den Versen 14 bis 30. Ich werde nicht mehr viel vorlesen, nur ganz wenig. Und ich möchte heute viel anwenden, weil das eigentlich eine Geschichte ist, die leicht zu verstehen ist, oder? Ein Gleichnis hat ja zwei Bedeutungsebenen. Die oberflächliche Ebene der Geschichte, die hier erzählt wird, ein Herr, drei Knechte, das Geld und so weiter, und eine tiefere Bedeutungsebene. Und beide Geschichten, die oberflächliche und die tiefere, sind nicht schwer zu verstehen. Was haben wir hier? Wir haben vier Personen. Wir haben einen Herrn und drei Knechte. Dieser eine Herr ist reich, er geht weg und dann kommt er wieder und dann rechnet er ab mit seinen Dienern. Wer könnte das sein auf der tieferen Bedeutungsebene? Jesus. Jesus ist dieser Herr, also ganz einfach. Und dann gibt es die drei Knechte. Und die große Frage für uns ist, wer bin ich? Denn ein jeder Mensch, der lebt, ist einem dieser drei Knechte zuzuordnen. Ein jeder von uns entspricht einem dieser drei Knechte. Und die große Frage hier ist, wer bin ich? Der Herr ist reich. Wie reich ist er eigentlich? Vers 15, einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jedem nach seiner Fähigkeit. Talente sind kein Maß für Geld, sondern ein Gewichtsmaß. Und es war das damals größte Gewichtsmaß. Und wenn es um Gewicht und Geld ging, dann ging es um Silber oder Gold. Nehmen wir das, was weniger wert ist, Silber. Ein Talent Silber hatte damals ungefähr den Wert von 20 Jahresgehältern für einen einfachen Feldarbeiter. Also dein halber Lebensverdienst, eine gewaltige Summe. Er hat hier nicht noch ein paar Münzen oder Wechselgeld ausgeteilt, dieser Herr, sondern wenn wir es ungefähr übersetzen wollen, damit wir eine Größenordnung haben, könnten wir sagen, 200.000 Euro ein Talent, 400.000 Euro zwei Talente, 1 Million Euro fünf Talente. Das ist ein sehr reicher Herr und er vertraut seinen Dienern. Er ist großzügig mit ihnen, er gibt ihnen viel in die Hand. Und so ist es auch mit Jesus. Jesus ist ein unglaublich reicher Herr. Alles gehört ihm. Und er gibt uns viel in die Hand. Einem jeden Menschen vertraut er viel an. Und die Frage für dich jetzt ist, was hat Gott dir anvertraut? Welche Möglichkeiten hat Gott dir geschenkt? Das hängt ab von deinem Alter, von deiner Gesundheit, welche Fähigkeiten hat Gott dir gegeben? Ich kann zum Beispiel nicht Ziehharmonika spielen, Mundharmonika auch nicht, Harfe auch nicht, bitte stell mich nicht bloß. Jeder von uns hat besondere Fähigkeiten, jeder von uns hat ein unterschiedliches Vermögen. Wie viel Einfluss hat Gott dir gegeben? Vielleicht hast du im kleinen Einfluss im Rahmen einer Familie, vielleicht hast du im großen Einfluss im Rahmen der Gesellschaft. Welche Arbeitsstelle hast du? Welche Verantwortung hat Gott dir gegeben? Dieses Gesamtpaket, das sind die Möglichkeiten, die Talente, die Gott uns anvertraut. Und es geht hier um mehr als nur Fähigkeiten. Er gab einem jeden nach seiner Fähigkeit. Dieses Wort Talente bedeutet nur im Deutschen Fähigkeiten, im Hebräischen bedeutet es Gewicht. Also Jesus sagt nicht, ich gebe euch Fähigkeiten nach euren Fähigkeiten, sondern er gibt uns Fähigkeiten und er gibt uns Möglichkeiten, er gibt uns Verantwortung. du weißt ungefähr, was Gott dir anvertraut hat, dann gehen wir weiter. Diese Knechte lassen sich aufteilen in zwei sehr aktive Knechte und einen passiven Knecht. Die aktiven Knechte gehen sogleich hin, sie handeln, sie geben ihr Bestes, sie setzen sich voll ein, sie lassen sich nicht vom ersten Gegenwind den Wind aus den Segeln nehmen, sie bleiben dran, sie sind eifrig, voller Einsatz, Risiko und sie gewinnen hinzu, sie verdoppeln das, was ihnen anvertraut wurde. Und der Dritte macht es nicht. Der Dritte ist ein Paradebeispiel für Passivität. Der nimmt sein Talent an Silber und vergräbt es tief im Boden, während ihn niemand beobachtet. Das war damals die sicherste Anlagestabilität, die es gab. Er tut nichts. Zwei sind sehr aktiv, der eine ist sehr passiv. Und die große Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wieso? Wieso sind die beiden Knechte so bemüht, das meiste aus ihrem Potenzial zu machen? Und wieso vergräbt der Dritte sein Potenzial? Was ist der Grund dafür? Und auf dein Leben bezogen, was ist der Grund dafür, was könnte dich motivieren, das Beste für Gott zu geben? Oder was könnte dazu führen, dass du nichts aus dem machst, was Gott dir anvertraut hat? Diese Frage der Motivation ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, man kann sie so beantworten. Diese Knechte hatten unterschiedliche Sichtweisen ihres Herrn. Im Vers 24 sagt der dritte Knecht: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, ein Skleros. Wir kennen das Wort Artiskleriose. Habe ich es richtig gesagt? Nicht ganz, gell? Die Verkalkung unserer Blutgefäße. Da wird es hart innen drin und dann wird es eng. Und so ein Herr ist dieser Mann, sagt der Knecht. Er ist hart, er ist streng, er ist fordernd, er ist ein Tyrann, der immer mehr will, der herzlos ist. So denkt dieser dritte Knecht über seinen Herrn. Und deswegen ist er nicht motiviert. Und ich glaube, heute geht es noch vielen Menschen so, wenn sie an Gott denken. Sie haben solch ein Bild von Gott, dass Gott ein harter Herr ist, dass er viel fordert. Eine Autorität, die uns ständig überwacht, ein Big Brother, totalitär, der immer nur fordert und will und nichts gibt. Und so ein Bild von Gott, das führt nicht dazu, dass man ihm dienen möchte. Im Gegenteil, das führt dazu, dass man rebelliert. Und dieser dritte Knecht hat unglaublich viel Mut. Er sagt: Ich fürchtete mich und ich ging hin und verbarg dein Talent in der Erde, weil du hart bist. Eigentlich sagt er: Weil du so hart bist, habe ich nichts getan mit dem, was du mir anvertraut hast. Dein Charakter, dein Wesen ist schuld daran, dass ich passiv war. Er gibt dem Herrn die Schuld. Und das tun Menschen heute, wenn sie rebellieren gegen Gott, wenn sie sich auflehnen gegen ihn und ihm nicht dienen wollen mit dem, was Gott ihnen gegeben hat. Die anderen zwei Knechte handeln anders, aber wir sehen nur ein Wort zu ihrer Motivation. In Vers 16, das erste Wort, ist für mich das wichtigste Wort von der ganzen Geschichte. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann 5 andere Talente. Er ist sogleich hingegangen. Das, was für den dritten Knecht eine lästige Pflicht war: Mein Herr sagt mir, ich muss handeln, mein Herr sagt mir, ich sollte handeln. Für diesen ersten Knecht war es ein Wunsch, dass er sofort an die Arbeit gehen kann. Der war ambitioniert, er hat Enthusiasmus gezeigt, er war eifrig. Und die Frage ist, wieso war er motiviert? Und ich glaube, er muss seinen Herrn gern gehabt haben. Viele von uns haben einen Chef und es ist nicht wichtig, dass man den Chef gern hat oder sympathisch findet. Aber es hilft sehr, gute Arbeit zu tun für ihn. Und ich glaube, das ist hier der Fall. Diese zwei ersten Knechte, die haben gerne gearbeitet unter diesem Herrn. Sie waren dankbar für ihn. Vielleicht können wir noch einen Schritt weiter gehen. Sie haben ihn geliebt. Vielleicht hat er sie gerettet aus einer großen Gefahr. Vielleicht haben sie ihm ihr Leben verdankt. Vielleicht ist er immer nur gut gewesen zu ihnen. Und sie haben gewusst, dieser Herr ist so viel besser als alle anderen Herren, die es gibt. Und genau so ist es mit uns, wenn wir Gott dienen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Das braucht Liebe. Es braucht ein Herz, das zurückliebt. Manche von euch tun sich schwer mit Sport. Stimmt es? Sie denken, ich sollte eigentlich Sport machen, aber immer wenn es ginge, dann will ich nicht. Kennt es total gut. Der innere Schweinehund ist riesengroß. Da gibt es eine Stimme, die sagt, du solltest, oder vielleicht auch echte Stimmen von außen, die sagen, du musst, aber man will nicht. Und mir geht es gerade ganz anders. Nach meinem Wirbelbruch kann ich endlich wieder gehen. Und jetzt gehe ich flott und schnell. Und am Inn sehe ich die Läufer. Und ich sterbe, wenn ich ihnen zuschaue. Und alles in meinem Kopf sagt, Daniel, lauf! Daniel, leg einen Sprint hin. Ich will und ich muss mich zwingen, dass ich es nicht tue. Was kann uns ein Herz schenken, das Gott mit ganzem Eifer dienen will, dass es nicht aushält, nicht sein Bestes für ihn zu geben, dass alles, was er uns gegeben hat, gerne hergibt und nichts festhält für sich selbst? Wie bekommen wir ein Herz, das so bereit ist zu geben, das so eifrig ist? Wir bekommen es, wenn wir Gott sehen, wie er wirklich ist. Wenn wir verstehen, wie gut er ist. Wenn wir seine Liebe zu uns erkennen und berührt werden davon. Und das geht im Kern durch Jesus. In Jesus sehen wir, wie gut Gott ist. Und in Jesus am Kreuz, der für uns stirbt, können wir berührt werden, ganz tief innen drin, ihn zurückzulieben. Das ist das Wunder, das in unseren Herzen geschehen soll. Ihr könnt jetzt so viel verschiedene Anwendungen bringen, aber ich möchte nur zwei bringen. Geld in deinem Leben und Gebet in deinem Leben. Wenn ich nicht über Geld reden würde, dem weicht man ja immer gerne aus, wer redet gerne über Geld? Geld hat man, man redet nicht darüber. Dann wäre das irgendwie eine Themaverfehlung, denn hier geht es um Geld. Also zum Geld. Geld ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und Geld ist auch ein Tabuthema, das sagt zumindest meine Erfahrung, in österreichischen Gemeinden. Bei Jesus war das anders. Jesus hat ständig über Geld geredet. Lest einmal die Evangelien. Er redet ständig über Geld. Hat Jesus nur an Geld gedacht? Wieso redet er ständig über Geld, obwohl er selber kaum eines besessen hat? Ich glaube, da gibt es zwei Gründe. Er hat über Geld geredet, weil er gewusst hat, dann passen sie alle auf. Es ist jetzt auch noch so, ihr seid ganz frisch und lebendig auf einmal. Und er hat über Geld geredet, das ist der zweite Grund, weil unser Umgang mit Geld, weil dein persönlicher Umgang mit Geld ein Thermometer für dein Herz ist. Dein Umgang mit Geld zeigt dir, genauer als fast alles andere, was dir wirklich wichtig ist, was du schätzt, was für dich eine große Bedeutung hat oder eine kleine Bedeutung. Red mal über Geld. Mein erster Ferialjob, den habe ich gehabt im Sommer, als ich 15 geworden bin und ich habe damals 8.000 Schillinge verdient. Und mein Bruder war 12. Nach dem Ferialjob bin ich zum Chef gegangen, der hat mich in bar ausgezahlt. Ich bin nach Hause gekommen und wir haben Fotos gemacht von uns und von diesem Geld. Da gibt es ein Foto, ich habe es nicht mit, das ist so schon schlimm genug. Daniel am Bett liegend und 8.000 Schilling in Scheinen auf ihm verstreut. Der Rausch des Geldes. Das erste verdiente Geld. Und ich habe diese 8.000 Schilling schon verplant gehabt, fix, für ein Fahrrad. Und ich habe es mir auch gekauft. Ich glaube auch nicht, dass das falsch war. Es ist einen Monat später gestohlen worden. Das war falsch. Ich habe damals nicht gewusst, dass diese 8.000 Schillinge Gott gehören. Das habe ich nicht gewusst. Und dass Gott sie mir anvertraut als Verwalter. Und dass ich eine Verantwortung habe ihm gegenüber, wie ich sie verwende. Ich bin jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Ich habe die Bibel gelesen. Ich habe nicht gewusst, dass dieses Geld Gott gehört. Und ich sage jetzt nicht, dass es falsch ist, wenn du das nächste Mal Geld hast, dir ein Fahrrad zu kaufen. Kauf dir von mir ein Haus um 800.000 Euro. Was falsch ist, ist, wenn wir Geld empfangen und nicht daran denken, dass es uns von Gott gegeben wurde, dass es ihm gehört und dass wir die ganzen 100% nach seinem Willen verwenden sollen. Mit Geld umgehen, das beginnt jung. Die Teenager unter euch, ihr kriegt wahrscheinlich Taschengeld, zu Weihnachten und zum Geburtstag einen Schein zugesteckt von der Oma. Vielleicht verdient ihr auch schon Geld. Und es ist wichtig, dass jetzt schon in eurem Leben Gewohnheiten beginnen, wo ihr darüber nachdenkt, dieses Geld, das mir gegeben wird, hat Gott mir gegeben. Es ist ein Geschenk von ihm. Ich kann es auch für mich verwenden, ich soll es für mich verwenden. Aber ich soll mit Gott darüber reden, wie ich es verwende. Das beginnt jetzt. Jetzt geht es noch um kleine Beträge. Aber diese kleinen Beträge sind ja groß vor Gott. Er hat über die Witwe gesagt, Jesus, die nur 2 Schärflein eingegeben hat. Sie hat mehr gegeben als alle anderen. Jesus sieht auf das Herz. Und vielleicht kannst du schon als Jugendlicher erleben, dass es Freude macht, Geld zu geben, so wie Gott es will. Dass es Freude macht, Geld zu geben für eine Missionarsfamilie, für Menschen in Not in Österreich oder für Kinder weltweit oder zur Gemeinde, damit das Evangelium hinausgeht. Das macht Freude. Ich habe das alles nicht gelernt, bis ich geheiratet habe. Dann habe ich eine amerikanische Christin kennengelernt und die reden über Geld. Und die sind sehr großzügig. Das Ziel ist, dass wir wachsen mit dem Geld, das Gott uns anvertraut, in Großzügigkeit. Und wenn dieses Gleichnis hier stimmt, dann wächst dein Geben, wenn deine Liebe wächst. Deine Liebe zu Jesus. Und wenn dein Geben, deine Großzügigkeit für Gottes Sache nicht wächst, vielleicht ist deine Liebe dann nicht gewachsen. Und das ist eine Stelle, die uns nicht nur persönlich anspricht, sondern auch als Gemeinde. Setzen wir unser Vermögen in Summe mit Eifer für ihn ein. Wächst unsere Großzügigkeit. Haben wir Freude daran, wenn wir geben können? Ich wünsche dir diese Freude. Jeden Februar setzen die Julie und ich uns hin und schauen, was wir im Jänner verdient haben. Das ändert sich bei uns einmal im Jahr. Bei den meisten von euch wahrscheinlich auch. Außer ihr seid selbstständig. Und dann sehen wir, was wir verdienen. Und dann entscheiden wir mit Freude, was wir weitergeben können. Und das wünsche ich dir. Investiere dein Geld für Gott und investiere dein Gebet für Gott. Das Wichtigste, das du tun kannst für andere, das Wertvollste ist es zu beten. Gebet ist so ein Privileg. Wir dürfen zu Gott kommen und ihn um Dinge bitten. Es ist unglaublich, wir sind es einfach so gewöhnt. Aber das ist ja nicht normal, dass Gott auf uns hören würde und wir mit Bitten zu ihm kommen dürfen. Und er freut sich sogar noch. Und beten können fast alle. Die Kranken können beten. Die Alten, bei denen die Kraft nachlässt. Die Christen, die im Gefängnis sind, können beten. Und Jesus sagt, bete beharrlich, lass nicht locker. Und das beginnt auch in jungen Jahren. Wenn du unter 20 bist oder gerade so um 20 herum, dann möchte ich dich einladen, überleg dir eine Sache, die dir wichtig ist und beginn dafür zu beten, jeden Tag. Und vielleicht erlebst du schnell, wie Gott antwortet. Ich vermute es fast, weil er ist gerade den Anfängern gegenüber sehr gnädig und möchte uns ja ermutigen im Gebet. Und diese Dinge, für die wir täglich beten, die können zunehmen, je älter wir werden, je mehr wir Gott lieben. Und wir werden Mut haben, mehr zu erbitten. Vers 19 ist der entscheidende Zeitpunkt. Nach langer Zeit, das ist immer so, Jesus verzögert sich, aber kam der Herr jener Knechte und rechnete mit ihnen ab. Und der Tag wird kommen. Heute hören wir eine Predigt darüber oder halten sie und irgendwann stehen wir vor Jesus. Und genau das wird geschehen. Und er wird sagen, nicht der strenge Herr, sondern der liebende Herr wird sagen, das habe ich dir gegeben. Und wir werden sagen, ja. Und er wird sagen, und das hast du daraus gemacht. Und was er dann sagt, ist wunderschön. In Vers 21, zu dem Mann mit den 5 Talenten sagt er, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Er lobt ihn. Und das schönste Lob, das es geben kann, ist ein Lob von Jesus. Du freust dich sicher, wenn jemand zu dir sagt, gut gemacht. Aber wenn Jesus das einmal sagen wird, an dem Tag, wo es drauf ankommt, dann gibt es nichts Größeres. Du guter Knecht, sein Charakter wird gelobt. Du treuer Knecht, sein Dienst wird gelobt. Über weniges warst du treu, über weniges. 200, 400, 1000 Euro und 1 Million. Über weniges warst du treu, sagt Gott. Über vieles werde ich dich setzen. In dem Gleichnis im Lukas-Evangelium bekommt der treue Diener 10 Städte zur Verwaltung. Bei Gott, in Gottes Gegenwart, werden wir nicht auf einer Wolke liegen, sondern arbeiten. Und je mehr Arbeit und Verantwortung wir haben, umso schöner wird es sein, weil Arbeit dort oben nur mehr Freude sein wird. Ich weiß, heute ist Arbeit eine Mischung aus, ja, manchmal nur ein bisschen oder gar keiner Freude und viel Mühe, aber bei Gott wird Jesus, bei Jesus wird Arbeit nur Freude sein. Und er wird uns viel Arbeit geben, wenn wir hier treu sind. Und dann sagt er, geh hinein in die Freude deines Herrn. Komm zu mir, freu dich an meiner Freude. Das ist das Beste, das er uns geben kann. Und hier bricht die Geschichte irgendwie in die Realität hinein. Das ist eine Einladung in den Himmel. Geh in die Freude deines Herrn. Die, die Gott nicht kennen und ihm mit dem ihm anvertrauten deswegen nicht gedient haben, die erwartet etwas anderes. Vers 26. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, so solltest du mein Geld den Wechslern gegeben haben und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Das klingt so, als ob der Herr zugibt, ja, ich bin hart und ein strenger Herr, aber er spricht hier voller Sarkasmus. Wenn du eh wusstest, dass ich so streng bin, wieso bist du dann nicht besser mit meinem Geld umgegangen? Und die Konsequenz für diesen Knecht, der nichts gemacht hat, ist, dass er die Möglichkeit verliert, Gott zu dienen. Das Talent wird ihm weggenommen. Die Möglichkeit, Gott zu dienen, wird ihm weggenommen. Und der Vers 30 ist wieder ein Bruch aus der Geschichte heraus in die Realität. Und den unnützen Knecht, der nichts gemacht hat aus dem, was ihm anvertraut wurde, den werft hinaus in die äußere Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Jesus hat nicht nur oft über Geld geredet, sondern auch oft über die Hölle. Er ist in der Bibel derjenige, der mit Abstand am öftesten über die Hölle spricht. Wahrscheinlich, weil er diese Realität am besten kennt und sich ihrer voll bewusst ist und uns warnen will. Und wenn wir hier lesen, wie Menschen in diese Gottesferne gehen werden, in der Leid und Schmerz ist, in der es keine Möglichkeit mehr geben wird, Gott zu dienen, dann darf uns das auch mit mehr Eifer erfüllen, diesen Menschen zu begegnen, diesen Menschen das Evangelium, die gute Botschaft zu bringen. William Carey war der erste Missionar aus England nach Indien im 18. Jahrhundert. Er wollte immer schon nach Indien gehen, aber die Gemeinden haben gesagt, tu das nicht. Wenn Gott die Inder retten möchte, dann kann er das auch ohne Menschen tun. Gott ist souverän. Und er hat viele Jahre gesagt, nein, Gott verwendet Menschen. Und nach 2 Jahrzehnten hat es genug Unterstützer für ihn gegeben, gleichgesinnte Menschen, die ihn unterstützt haben auf diesem Weg. Und er ist nach Indien gegangen. Und dieser William Carey war ein Sprachgenie. Der hat mehrere Sprachen dort gelernt, hat mehrere Sprachen verschriftlicht, hat eine große Buchdruckanlage gebaut, hat die Bibel übersetzt in viele Sprachen und Dialekte. Und als er mittendrin war in dieser Arbeit, ist seine Lagerhalle angezündet worden und die ganzen Bibeln, Neuen Testamente und Druckerpressen sind verbrannt. Das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, um aufzugeben und zurückzukehren nach England. Aber er hat Jesus geliebt und er hat mit Eifer für ihn gearbeitet. Und er wollte ihn mit ganzer Kraft lieben. Und er hat begonnen, das alles neu aufzubauen mit seinem Team. Und nachher war es noch größer als vorher. Und dieses Zitat von ihm ist erhalten geblieben. Erwarte Großes von Gott und wage Großes für Gott. Jesus sagt, ihr wisst nicht, wann ich wiederkomme. Aber wenn ihr Großes für mich wagt, mit dem, was ich euch gegeben habe, dann seid ihr richtig unterwegs. Und dann seid ihr bereit für den Moment, wo ich wiederkomme. Ich möchte noch beten dafür, dass das mehr und mehr unser Leben auszeichnet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Sünder liebst. Und dass du für Sünder gestorben bist. Und dass der Glaube an dich allein uns mit dir versöhnt. Und was für eine gewaltige Arbeit hast du vor dir, dass du Menschen wie uns verändern möchtest, Schritt für Schritt. Menschen, die wir so fern waren von dir. Die voller Angst sind dir gegenüber. Die für sich selbst gelebt haben für lange Zeit. Und doch veränderst du unser Herz mit deiner Liebe. Und deswegen bitten wir dich, dass wir deine Liebe besser und besser erkennen. Und dass wir dich als Herrn kennen, wie du wirklich bist. Dass nicht ein Gedanke der Angst in uns übrig bleibt. Dass wir uns nicht fürchten vor dir. Sondern dass wir dich sehen als liebevoll. Und geduldig und gnädig und großzügig und für uns. Du hast so viel für uns getan, du wirst auch alles andere tun. Und Herr Jesus, so bitten wir dich um Herzen, die dich lieben und die dir dienen wollen, die es mehr wollen als alles andere. Bitte schenk du uns mehr und mehr solch ein Herz und schenk du uns Leben, in denen wir alles, was du uns gegeben hast, für dich einsetzen. Und wir bitten dich das für uns als Gemeinde. Du hast uns reich beschenkt mit so vielem, mit Fähigkeiten, mit Zeit, mit Charakter. Alles, was du uns gegeben hast, wollen wir für dich verwenden. Bitte schenk du durch deinen Geist, dass das in uns geschieht und durch uns große Wirkung hat. Bitte schenk, dass unsere Talente sich verdoppeln. Amen.